Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wir haben Jürgen Trittin jetzt erreicht und wir wollen sprechen über das Gewaltmonopol des Staates, die Bilder einer martialischen Polizeiübermacht in den USA, die durch die Straßen walzte bei den Demonstrationen und Protesten, die auf den Tod des schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten folgte. Die haben wir gesehen. Von Befriedung keine Spur. Das sah aus wie Krieg und das war wie Häuserkampf. So stand es auch in einer Polizei-Twitter-Botschaft aus New York. Auch bei uns hat die Polizei versucht, das Gewaltmonopol durchzusetzen bei den Demos, was bei so vielen Menschen, die sich nicht an die Corona-bedingten Auflagen gehalten haben, verdammt schwierig war und oft auch misslang. Wie steht's also um dieses Gewaltmonopol des Staates? Ist das ein überkommenes Dogma oder eine zivilisatorische Errungenschaft? Will ich jetzt erfahren im Gespräch mit Jürgen Trittin, seit vielen Jahren Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Er ist jetzt in Berlin am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Proteste gegen nach dem Tod von George Floyd, bewaffnete Staatsmacht und Demonstranten stehen sich da unversöhnlich gegenüber. Ist das Bild zu simpel, zu grob, zu sehr schwarz-weiß?
Nein, das ist dort eine sehr scharfe Konfrontation. Aber ich wäre trotzdem sehr zurückhaltend, die Frage des staatlichen Gewaltmonopols damit zu vermengen. Das kann man eigentlich relativ einfach beantworten. Wenn Sie wissen wollen, wie das ist, wenn man kein staatliches Gewaltmonopol mehr hat, dann müssen Sie einfach nach Somalia schauen. Und dann haben Sie einen Eindruck, was einer solchen Region, wo Milizen sich gegenseitig bekämpfen, über 30 Jahre, das für Folgen hat. Das, was wir in den USA erleben, ist allerdings etwas, was eben zum Gewaltmonopol des Staates nach meiner Auffassung zwingend hinzugehört. Das ist die Herrschaft des Rechts. Und wenn die Gewalt des Staates so angewandt wird, dass vor dem Gesetz nicht alle gleich sind, sondern im Gegenteil, und das ist in manchen Südstaaten der USA so, der Staat instrumentalisiert wird für die Schikane und die Diskriminierung einer bestimmten Teils der Bevölkerung, dann muss man von institutionalisiertem Rassismus sprechen. Und dann gilt nicht mehr die Herrschaft des Rechts. Und das untergräbt natürlich die Legitimation des Gewaltmonopols des Staates.
Das hat aber mit dem Gewaltmonopol an sich nichts zu tun, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, dass man die beiden Dinge immer zusammendenken muss. Man muss zusammendenken, den zivilisatorischen Fortschritt, dass sich Gesellschaften darauf einigen, eine gesonderte Instanz zu haben, die ausschließlich befugt ist, Gewalt anzuwenden, um sozusagen Interessenkonflikte untereinander nicht mehr mit Gewalt zu regeln, aber dass diese Gewalt eben auch dem Recht und dem Gesetz selber unterworfen ist und sich an entsprechende Regeln zu halten hat und dass sie dabei dann im Übrigen, das verstehen wir unter Gewaltenteilung, kontrolliert wird durch eine unabhängige Justiz oder durch solche Konstruktionen wie zivile Klageverfahren, wie wir das in Berlin jetzt mit dem Antidiskriminierungsgesetz haben, oder entsprechende Beauftragte.
Wir haben es ja auch hierzulande erlebt. Es gab eine Riesenbeteiligung an Demonstrationen gegen Rassismus. Und statt ein paar hundert, wie angemeldet und genehmigt, waren es oft mehrere 10.000, die da zusammenkamen. 15.000 in Berlin am Wochenende, 25.000 in München, 14.000 in Hamburg, um nur drei Städte zu nennen. Und die Polizei hat darauf verzichtet, die Corona-bedingten Abstände durchzusetzen. Aber wäre das nicht ihre Aufgabe gewesen, um die Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen, die Sie ja angesprochen haben?
Das staatliche Gewaltmonopol heißt ja nicht, dass man Gewalt um jeden Preis anzuwenden hat, sondern die Gewalt ist anzuwenden im Rahmen des geltenden Rechts und unter Wahrung des Gebotes der Verhältnismäßigkeit. Offensichtlich waren sowohl die Veranstalter wie die Polizei in dieser Situation von der Menge der Menschen, und das ist ja ein erfreuliches Signal, wenn so viele Menschen gegen Rassismus auf die Straße gehen, überfordert. Die Veranstalter in Berlin haben dann ja auch vorzeitig die Veranstaltung abgebrochen. In dieser Situation hatte der zuständige Polizeiführer die Aufgabe abzuwägen, was ist sozusagen das kleinere Übel bei der Verletzung von Rechtsgütern. Und der Versuch beispielsweise, diese Menschenmenge durch den Einsatz von Gewalt oder die Androhung von Gewalt tatsächlich aufzulösen, hätte möglicherweise ja auch zu noch größeren oder sagen wir mal kleineren Abständen zwischen den Menschen und damit zu einer größeren Gefahr, was Corona angeht, geführt. Insofern steht es mir nicht zu, die Entscheidung zu bewerten, weil ich war nicht in der Situation Polizeiführer, aber würde sagen, die Abwägung von solchen Konflikten, das ist ein Teil des staatlichen Gewaltmonopols und das macht gerade Demokratien und Rechtsstaaten aus, dass solche Abwägungen dann stattfinden können.
Gehen wir mal kurz zurück in die Geschichte, wo es ja auch immer da um dieses Thema ging. Auseinandersetzung um die Startbahn West, um die Atomkraft. Da waren auch gewalttätige Grüne, damals nur Grüne, noch nach dem Motto dabei, der Zweck heiligt die Mittel. Haben Sie dafür Verständnis?
Nein, ich kann mich doch, ich bin ja schon im gesetzten Alter, aber daran nicht erinnern. Grünen haben sich von Anfang an seine Partei der Gewaltfreiheit verstanden und haben ausdrücklich gegen aus ihrer Sicht illegitime Gewalt damals lediglich das Prinzip des gewaltfreien Widerstandes formuliert. Das war der Ausdruck zum Beispiel der Sitzblockaden vor Mutlangen. Diese Haltung, die lange Zeit als Angriff auf das staatliche Gewaltmonopol bezeichnet worden ist vom politischen Gegner, ist anschließend vom Bundesverfassungsgericht geadelt worden. Es ist ausdrücklich gesagt worden, dass Sitzblockaden, friedliches Herumsitzen keine Gewalt sind. Das heißt, die Grünen haben gerade mit ihrem Bekenntnis zur Gewaltfreiheit nachdrücklich mit dazu beigetragen, dass politische Konflikte in Deutschland auch in existenziellen Fragen, wie zum Beispiel der Frage der Atomkraft oder anderer, ziviler und zivilisierter ausgetragen werden, als es vielleicht vorher der Fall war.
Sie waren nicht dabei, aber es gab natürlich durchaus auch Gewalt von grünen Mitgliedern. Sie erinnern sich.
Ich kann nochmal das sagen, was mit der Gründung der Grünen von Anfang an die Praxis der Grünen durchgezogen hat, dass Menschen, die möglicherweise vorher auf einem anderen Eheweg waren oder auf einem anderen Weg waren, dann zu den Grünen gefunden haben, ist das was anderes. Aber als Grüne war das sehr eindeutig.
Wir sind ja nun noch längst nicht am Ende der Auseinandersetzungen um Corona-Beschränkungen und um Lockerungen. Und wir erleben da auch Auseinandersetzungen. Wie heftig könnten die noch werden? Was meinen Sie?
Ich glaube, dass diejenigen, die dort gegen die Corona-Auflagen auf Hygienedemos unterwegs sind, eigentlich weniger zu behandeln sind oder dem Aspekt des staatlichen Gewaltmonopols. Sie haben natürlich das Recht, ihre Meinung zu vertreten, aber sie haben auch die Folgen dann zu tragen, nämlich in der Gestalt, dass sie kritisiert werden. Und das, was sich dort austobt, sind sehr, sehr alte Muster von Verschwörungsideen. Ich will gar nicht von Theorien sprechen, weil Theorien kann man überprüfen wissenschaftlich. Verschwörungsideen, die am Ende immer darauf hinauslaufen, dass es eine finstere Macht gibt, sei es nun Bill Gates oder sei es George Soros, die versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das sind Ideen, die sind von der Grundanlage her verwandt, immer rechten, rechtsradikalen Einstellungen, die hinter all dem Bösen der Welt die Asylanten und oder die Juden sehen. Insofern muss man die sehr stark politisch konfrontieren.
Das Gewaltmonopol des Staates, mein Thema im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Jürgen Trittin von Bündnis 90 Die Grünen. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.